Wie Sie wissen, ist Wort des Lebens eine internationale Arbeit. Und wenn man im internationalen Werk arbeitet, hat man auch manchmal die Gelegenheit, Auslandsreisen zu unternehmen. Nicht eine Auslandsurlaubsreise, aber eine dienstliche Auslandsreise. Und ich hatte das vor euch gehabt, von Wort des Lebens aus schon in die USA zu reisen. Und ich möchte da berichten, wie es mir ein Stück weit dort ergangen ist. Schon am Eingang einer Gemeinde wird man meistens ganz freundlich begrüßt, so ähnlich wie in Obertshausen. Meistens von einem etwas älteren, seriösen Gemeindemitglied. Man wird begrüßt, aber der Service in USA geht oftmals weiter als hier in Obertshausen. Nämlich dort wird man von diesem seriösen Herrn an seinen Platz hingeführt, wie es früher so in alten Kinos üblich war. Und hat man dann seinen Sitzplatz erreicht, findet man folgende Sachen dort vor. Man findet an seinem Platz eine kleine Karte, einen kleinen Streifen, eine Sicherheitsnadel, womit man diesen Streifen dann auch irgendwie an seinem Anzug oder Kleid oder Mantel befestigen kann. Und man findet an seinem Platz einen Bleistift vor. Auf diesem Schild steht Guest, also auf gut Deutsch Gast. Auf der Karte steht dann, ich suche hier in dieser Gemeinde Anschluss an einen Kreis für Jugendliche, für junge Erwachsene, für einen Seniorenkreis, für Mutter-Kind-Kreis. Please tick, also bitte ankreuzen. Oder man kann auch ankreuzen, ich hätte gerne ein Gespräch mit dem Pastor oder mit dem Pfarrer. Wenn man diesen Streifen Gast sich an seinem kleinen Stück befestigt und dann nach dem Gottesdienst ein wenig verwirrt, ein wenig verirrt, wie so ein Schaf herumläuft, kann ich Ihnen sagen, ist dieses Schild Gast so viel wert wie ein Mittagessen. Man wird sofort eingeladen. Sind Sie neu hier? Dürfen wir Sie einladen? Dürfen wir Sie kennenlernen? Und dieses Schild Guest oder Gast ist so viel wert wie ein Mittagessen. Dann liegt dann noch am Ausgang ein Gästebuch und dann kann man eintragen, ich, so und so, war an dem Tag zum Gottesdienst. Der krönende Abschluss, wie ähnlich hier in Obertshausen, ist dann meistens so ein gemeinsames Kaffeetrinken im Stehen. Aber das Interessante dort wiederum, nach 14 Tagen bekommt man einen Brief von einer gewissen Mary sowieso. Dear Mr. Kiparski, wir waren so glücklich oder so happy, dass Sie bei uns im Gottesdienst waren. Sollten Sie mal wieder Zeit oder Gelegenheit haben, unseren Gottesdienst zu besuchen, so würden wir uns recht freuen. Das Programm, das Gemeindeprogramm liegt bei, mit der Telefonnummer des Pastors. Und übrigens dann, im nächsten Monat haben wir eine besondere Veranstaltung anlässlich 100 Jahre Seniorenkreis. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in unserer Mitte zu begrüßen zu dürfen. Und dann unterschrieben Ihre Mary sowieso, erste Vorsitzende und Präsidentin des Komitees für Begrüßung von neuen Gästen. Dann denke ich, das ist Service. Da fühlt sich jeder gleich zu Hause. Und wenn man ein bisschen naiv ist, vielleicht wie ich, dann hat man den Eindruck, Mensch, die haben schon Jahre allein auf mich gewartet. Nun, wir kennen ja so die typischen Amerikaner. Sie haben immer ein nice to see you auf den Lippen, sind ein bisschen oberflächlich. Ein Kanadier hat mal gesagt, die Kanadier sind ja mittendrin, ne? Die sind ja nicht Europäer, sind auch nicht so verrückt wie die Amerikaner oder die Leute aus den USA, sondern die sind da so dazwischen wie Larry Locken. Der hat mal gesagt, die Leute aus den USA, das sind die Leute mit der weichen Schale und dem harten Kern. Wir Deutschen sind ja ganz anders. Wir haben eine harte Schale und einen weichen Kern. Uns fällt es schwer, auf Menschen zuzugehen. Uns fällt es schwer, den ersten Schritt auf jemanden Fremden zu tun. Es hat schon mal jemand gesagt, wir haben das Gemüt der norddeutschen Tiefebene. Nebel und Distanz. Nebel und Distanz und leider Und leider trifft es auf viele, diese Atmosphäre auch auf viele Gemeinden zu. Nicht für alle. Und ich sage ganz bewusst und nicht salopp, Gott sei Dank. Es gibt noch Gemeinden, in denen man sich zu Hause fühlt. Und meine Praktikumszeit liegt fast 5 Jahre zurück. Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern. Ich habe mich hier wohlgefühlt und ich komme immer wieder gerne zurück. Als wir so Obertshausen hineingefahren sind, habe ich zu den 4 anderen Teamkollegen gesagt, es ist ein Stück Heimat für mich geworden. Es gibt noch Gemeinden, in denen man sich wohlfühlt, in denen es warm ist. Ich meine jetzt nicht von der Temperatur her, die man mit dem Thermostat regeln kann. Nein, sondern von der Atmosphäre. Ich möchte festhalten, es gibt Gemeinden, noch Gemeinden, in denen gemeinschaftssuchende Menschen herzlich willkommen sind. Leider ist es nicht überall so. Und man hört, wenn man herumreist, sehr viel Kritik über viele Gemeinden. Wegen ihrer Kälte, wegen ihrer Sturheit. Manche Leute mögen Kälte. Manche Leute mögen Sturheit oder Anonymität. Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie wollen sich in ihrer Andacht durch nichts und niemanden stören lassen. Sie sitzen da im Gottesdienst, machen nicht mit, beteiligen sich nicht. Und sie finden schon einen Angriff in ihre Intimsphäre, wenn man ihnen ein Liederbuch reicht. Ja, ich habe es in vielen Gemeinden beobachtet, dass Leute prinzipiell nicht mitmachen. Glaube ohne Gemeinschaft verblasst am Ende. Denn der Glaube, er braucht Anregungen, neue Impulse aus der Predigt. Der Glaube braucht Anregungen aus dem Gespräch mit anderen Christen. Und es gibt kein Solo-Christentum. Glaube ist keine Sache für Einzelgänger, für Einzelkinder. Gott hat keine verwöhnten Einzelkinder. Und deshalb macht uns die Bibel, wenn wir sie aufschlagen und lesen, ja, Mut zur Gemeinde. Mut zur Gemeinde, das ist mein zweiter Punkt. Der erste war Kritik an der Gemeinde. Mut zur Gemeinde, in der wir Gemeinschaft finden. Und die Bibel hat, um uns Mut zu machen, verschiedene Bilder über die Gemeinde. Ich möchte heute Morgen nur 3 Stück herausgreifen. Ein Bild, das Paulus gebraucht, ist das Bild von der Familie, von dem Haus Gottes. Und der Paulus schreibt an die Epheser im 2. Kapitel, Vers 19, folgendes. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir dürfen, wenn wir den Begriff Familie hören, nicht an eine deutsche Normfamilie denken. Vater, Mutter, soweit noch vorhanden, 1 oder 2 Kinder, so sieht ja die deutsche Normfamilie aus. An die dürfen wir nicht denken, sondern wir sollen hier an eine Großfamilie denken, an eine offene Familie, in der noch Plätze frei sind. So ist die Familie Gottes. Sie ist eine ständig auf Zuwachs ausgerichtete und eingerichtete Familie. Das zweite Bild, was uns Mut machen will zur Gemeinde, ist das Bild von der Baustelle. Wir müssen eine Baustelle anschauen. Also bitte nicht eine Baustelle, wo ein Fertighaus irgendwann mal plötzlich hingestellt wird und dann auch plötzlich dasteht, sondern wo wirklich noch deutsche Wertarbeit geleistet wird, so Ziegel auf Ziegel. Dann wird auffallen, dass zu jeder Baustelle auch ein Materialplatz hinzugehört. Da liegt das ganze Zeug noch herum, oftmals kreuz und quer, was noch eingebaut werden muss und eingebaut werden soll. Ein Pfarrer besuchte mal so eine Baustelle und er wunderte sich über die zerbrochenen Steine, die noch auf diesem Bau- oder Materialplatz herumlagen. Da war ein Polier, der merkte das und klärte seinen Pfarrer auf. Er sagte zu ihm, wundern Sie sich nicht über die zerbrochenen Steine. Zu Mauern müssen wir auch oder brauchen wir auch zerbrochene Steine. Wenn diese nicht zerbrochen wären beim Abladen, hätten wir sie für einige Stellen von alleine zerbrechen müssen. Ich finde, es ist auf der einen Seite ein tiefsinniges und zugleich sehr schönes Bild von der Baustelle Gottes. Für die Gemeinde Jesu, für das Haus, was hochgezogen werden soll, im Sinne eines Tempels. Und das Mutmachende finde ich, derjenige, der auf dem Bauplatz oder auf dem Materialplatz liegt, derjenige, der noch nicht eingebaut ist, der soll noch eingebaut werden. Und deshalb heißt es im 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch auch selber als lebendige Steine einbauen. Lasst euch selber als lebendige Steine einbauen. Folge ist dann, ihr werdet dann in diesem Bau eine tragende Funktion bekommen. Der Bau, er wird wachsen. Ihr werdet eure Bestimmung erfüllen. Und ihr werdet merken, Mensch, ich passe irgendwo hin. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Funktion zu erfüllen. Das dritte Bild, was die Bibel gebraucht, ist das Bild vom Leib, vom Körper. Ich denke, das ist wohl uns am gängigsten. Wir wissen, dass unser Körper, unser Leib verschiedene Funktionen hat. Dass unser Körper nicht nur aus Hand besteht oder aus Beinen, sondern ja, wir haben verschiedene Körperteile, mit denen wir verschiedene Funktionen ausführen. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu. Da sind Menschen mit verschiedenen Gaben, mit verschiedenen Talenten, Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Und jeder muss sich einbringen, damit dieser Organismus Gemeinde funktionieren kann. Das zumindest, da ist einer, der kann hinhören. Und wenn jemand zu ihm kommt und schüttet sein Herz aus, berichtet über Leid, das ist einer, der sitzen bleiben kann und hinhören kann und der nicht wegläuft und sagt, das kann ich nicht hören, das belastet mich. Da ist jemand mit der Fähigkeit und kann gut mit der Fähigkeit organisieren oder ja planen. Er denkt schon am zweiten Weihnachtstag, dass rechtzeitig die Osterkörbe bestellt werden. Da ist jemand, der kann wunderbar erklären. Der kann einen Sachverhalt in 5 Minuten erklären und alle Anwesenden, die zugehört haben, können es verstehen. Ein anderer, der es auch versteht und auch erklären könnte, aber nicht gerade die Gabe des Lehrens hat, der bräuchte da vielleicht 15 Minuten. Immer wären dann vielleicht noch welche, die es doch nicht ganz verstanden hätten. Jeder hat eine Gabe, ist begabt worden. Und alle können sich und sollen sich einbringen in die Gemeinde. Ich komme zum letzten und dritten Punkt. Vorteil und Gefahr einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft. Wir kommen viel rum oder wir bekommen auch viel Besuch bei uns am Starnberger See. Dann machen wir den Leuten Mut, das, wo sie hergekommen sind, wo sie sich befinden, dass sie sich einbringen. Und mit der Zeit machen wir immer mehr die Beobachtung, dass Mitarbeit in der Gemeinde nicht bei vielen so erste Priorität hat. Dass Unverbindlichkeit in der Gemeinde aber wiederum sehr groß geschrieben wird. Und mancher hat gesagt, ich weiß, ich müsste eigentlich mitarbeiten. Ich habe aber Angst, dass sie mich da ausnutzen, dass ich mit meinen Fähigkeiten verbraten werde. Und deshalb schreibe ich Unverbindlichkeit ganz groß. In der Gemeinde verwurzelt zu sein, in einer Gemeinschaft verankert zu sein, das kostet zwar einiges an Zeit, an Energie, aber auf der anderen Seite, es zahlt sich wieder aus, weil ich ja selber davon profitiere. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Christsein ohne Gemeinschaft verblasst am Ende. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so ein Schwachwerden, ein Nachlassen eine typisch menschliche Eigenschaft ist. Da kann sich keiner von uns heute Morgen ausschließen. Aber das Gute ist, so eine Schwächeperiode überfällt nicht eine gesamte Gruppe, einen gesamten Hauskreis oder eine gesamte Gemeinde. Einmal wird der eine schwach. Erholt er sich wieder ein Stück weit, kommt wieder auf die Beine, wird der andere schwach. Und er kann wieder von dem, der sich erholt hat, gestützt und begleitet werden. Zinzendorf hat einmal gesagt, ich stelle fest, kein Christentum ohne Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute Morgen Gäste unter uns sind, aber ich weiß auch wiederum von Leuten, die irgendwo auf ländlichen Gebieten wohnen, vielleicht im Bayerischen Wald oder irgendwo im Hinterland, die haben zu mir gesagt, für mich ist es sehr schwierig, Gemeinschaft mit Christen zu haben, weil ich wohne irgendwo auf einem Kuhdorf und da gibt es keine Leute, zu denen ich eine Antenne habe. Da sage ich, man muss eingestehen, dass es manchmal sehr schwierig ist, Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen. Dass man manchmal sehr weit fahren muss oder nach Ersatzlösungen suchen muss. Vielleicht Wochenendbesuche, Telefonate, Briefwechsel. Aber es ist wichtig, dass wir dann nach Ersatzlösungen suchen. Denn wir Christen sind keine Einzelkämpfer. Wir sind Bäume, wir sind vielleicht auch Pflänzchen, wo jeder dem anderen mal Windschutz gewähren muss. Beim Kämpfen allein auf weiter Flur wird uns bald die Luft ausgehen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gut tut, in gewissen Situationen einen Anruf zu bekommen und gesagt zu bekommen, du, ich habe gerade an dich gedacht. Du, ich bete für dich, für deine Situation, für deine nächste Prüfung, für deine nächste Entscheidung. Es tut einfach gut, von Zeit zu Zeit sein Herz mal auszuschütten, oder auch mal gehört zu werden. Solche Kontakte bzw. Kontaktpflege schweißt zusammen. Das gibt neue Kraft, neue Motivation, neue Hoffnung, neue Ausrichtung, neues Stehvermögen für die neuen schwierigen Situationen, die auf jeden Fall kommen werden. Gemeinsam sind wir stark. Das wissen auch Nichtchristen. Auch die Römer wussten es, nicht von ungefähr haben sie so ein Rutenbündel zu ihrem Symbol gemacht, zum Symbol des Römischen Reiches. Nimmt man so eine einzelne Rute, kann man sie sehr leicht zerbrechen. Aber nehmen wir mal so ein Rutenbündel, versucht diesen Rutenbündel zu zerbrechen, ich glaube eher, dass wir an diesem Kraftakt zerbrechen. Auch kräftige kommt vom Mann in der vierten Reihe. Wir werden an diesem Kraftakt eher zerbrechen. Ich erfahre Ermutigung, Korrektur, bekomme neue Impulse in der Gemeinschaft. Und in einer funktionierenden Gemeinschaft kann ich auch meine Schwächen zugeben. Denn die Gemeinschaft ist nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Und auch das muss halten. Wenn ich in einer Gemeinde, oder nehmen wir irgendeine andere Gemeinschaftsstruktur, sei es Hauskreis, Jugendkreis, nicht über meine persönliche Sünde und Schwächen hinwegkommen kann, wenn ich sofort abgeschrieben werde, wenn ich auf die Nase gefallen bin, dann bin ich wohl nicht in die Gemeinschaft der begnadigten Sünder geraten. Ich muss in der Gemeinschaft praktische Barmherzigkeit erleben. Auf der anderen Seite muss ich praktische Barmherzigkeit auch andere erfahren lassen. Ermutigung erleben, Schwächen zugeben und zuletzt Offenheit bewahren. Das ist ganz wichtig für eine Gemeinschaft. Eine Gemeinde ist kein Sympathieclub. Auch ein Jugendkreis ist kein Sympathieclub. Auch Jugendkreise sind schon dran kaputt gegangen oder Jugendgruppen Nicht, dass man sich in die Wolle bekommen hat, sondern sind daran kaputt gegangen, weil man sie zu gut verstanden hat. Da war eine Einheit da, und wenn man sie getroffen hat, haben Außenstehende, die hinzukamen, einfach gestört. Es war aus diesem Bibelkreis oder Jugendkreis ein geschlossener Freundeskreis geworden. Offenheit bewahren heißt, ich muss mir immer wieder die Frage stellen, diese kritische Frage stellen, ist unsere Gemeinde, ist unser Hauskreis, ist unser Jugendkreis fähig, bereit, neue Leute aufzunehmen, sie ernst zu nehmen, egal wo sie stehen, wie sie denken, wie sie so sind? Sind wir sie in der Lage, sie mitzunehmen und sie zu Jesus hinzuführen? Die Gemeinde oder der Kreis verliert an Anziehungskraft, wenn daraus, ich sag's mal ganz brutal, ein Selbstbeweihräucherungsverein wird. Ich habe beobachtet, wo Kreise sich geschlossen haben, nicht bereit waren, neue Leute aufzunehmen. Und sehr bald waren diese Kreise kaputt, weil man hatte ja sehr viel Zeit, sich untereinander zu bekriegen irgendwann. Ich möchte Sie heute Morgen zum Schluss fragen, sind Sie in dieser Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde verwurzelt? Frage nicht, stehen Sie auf irgendeiner Karteikarte? Ich möchte Sie fragen, sind Sie bereit, sich in eine Gemeinschaft oder in diese Gemeinde zu investieren? Noch einmal. Die Gemeinde Jesu ist kein Konsumladen, wo man sich einfach bedient, was man braucht, aber nicht gibt, was man geben könnte.